D-Radio Wissen. Online-Talk.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen in dieser Woche wieder mit dem CT-Online-Talk, dem letzten CT-Reise-Online-Talk auf D-Radio Wissen. Wir bedauern das sehr, aber werden diese Stunde bis 12 Uhr umso mehr genießen. Das Thema ist natürlich nach so einer Woche wie der jetzt ausklingenden, ganz klar, Überwachung NSA und wie die Politik darauf reagiert, nach so schönen Statements wie dem des aktuellen Landwirtschaftsministers, dass er doch damals, als er Innenminister war, wichtigere zu tun gehabt hätte, als sich um die NSA-Abhöraffäre zu kümmern, bleibt uns leider nichts anderes übrig, als uns doch nochmal dem zuzuwenden, auch anlässlich eines Textes, den Sascha Lobo in der FAZ geschrieben hat, den wir hier nochmal in den Mittelpunkt stellen wollen. Das Internet sei kaputt, nicht die Idee der sozialen Vernetzung, aber das Internet sehr wohl schon. Sascha Lobo sitzt hier im Studio, ganz herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Hallo Sascha.
Guten Morgen.
Auch dabei ist Falk Steiner, unser Internet-Experte aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio. Moin Moin.
Schönen guten Morgen.
Und wie immer angereist aus Hannover, Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Moin, moin.
Morgen.
So, ja, fangen wir an. Sascha, du hast da nochmal eine Debatte angestoßen mit dem Text in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Kannst du nochmal für all jene, die das nicht gelesen haben und das zu lang fanden zum Lesen, kurz zusammenfassen, was dein Punkt war?
Also kurz zusammenfassen ist nicht so leicht, aber ich kann mal versuchen, den Kern zu skizzieren. Der war nämlich zuzugeben, dass ich etwas unterschätzt habe, und zwar die Radikalität dieser Überwachung. Ich habe mich da selbst als naiv bezeichnet, ich werde ja zumindest von vielen Leuten und auch Medien als Internet-Experte betrachtet, und auf diese Rolle habe ich mich bezogen. Natürlich wusste ich immer, dass es Überwachung gibt, das ist Quatsch, so zu tun, als hätte ich vorher gedacht, das Internet ist ein goldenes Paradies, aber diese Radikalität hat mich überrascht und deswegen auch gekränkt. Also für mich ist der positive Nutzen des Internets und die negativen Seiten des Internets, die ich immer gegenübergestellt habe, die haben eine dramatische Unwucht bekommen. Davon handelt der Artikel, von dieser Kränkung, und ich habe unterstellt, dass ich nicht alleine bin mit dieser Kränkung und zum Beispiel als Beweis mit angeführt, dass Angela Merkel Obama direkt ins Ohr gesagt haben soll, dass die NSA ja wohl handle wie die Stasi. Und wenn eine ostdeutsche Kanzlerin, die für ihre Nüchternheit berühmt ist, einem amerikanischen Präsidenten einen Stasi-Vergleich um die Ohren haut, das halte ich für eine quasi maximale Kränkung, einen maximalen Vertrauensbruch, der da auch stattgefunden hat. Und diese Kränkung versuche ich nun umzumünzen. Am Schluss des Textes passiert das zu einem Aufruf im Sinne, wir brauchen einen neuen Internetoptimismus. Dieser Satz, das Internet ist kaputt, die Idee der digitalen Vernetzung, nicht soziale, sondern digitale Vernetzung, aber nicht, der wird zwar immer herausgehoben und da leider auch nur der erste Teil, so als sei das eine völlig neue Diagnose. Aber ich glaube, als so grobe Metapher kann man das ruhig stehen lassen.
Erzähl doch mal, was meinst du damit, das Internet ist kaputt?
Das Internet ist insofern kaputt, als dass wir viele einzelne Anzeichen haben, dass fast von Anfang an beim Aufbau dieser Technologie entscheidende Weichen gestellt wurden in Hinsicht darauf, dass die Überwachung vereinfacht wird, in Hinsicht darauf, dass die Überwachung einen zentralen Aspekt der Art und Weise ausmacht, wie das Internet aufgebaut ist. Von der systematischen Schwächung von Verschlüsselung, was ich durchaus als kaputt bezeichnen wollen würde, bis hin zu der Struktur, bis hin zur Infrastruktur, ja, dass die viel gelobte dezentrale Aufbau des Netzes, der ist eben gar nicht so dezentral, wie man immer glaubt. Tatsächlich ist das Internet viel zentraler gehalten, als es eigentlich sein müsste. Und das ist jetzt nicht nur meine Einschätzung, sondern auch die von vielen Fachleuten. Daniel Suarez, ein Science-Fiction-Autor und Sicherheitsexperte, der hat das gerade noch weiter ausformuliert. Das lässt sich nachweisen, dass amerikanische Dienste und auch andere Dienste daran gearbeitet haben, dass es möglichst zentrale Strukturen gibt und dass möglichst viele Daten durch die Vereinigten Staaten geschleust werden. Und ich finde, es ist legitim, dann eine Metapher zu benutzen, wie das Internet ist kaputt, zumal ich ja gesagt habe, dass die Idee der digitalen Vernetzung eben nicht kaputt ist, sondern weiter für mich als erstrebenswert dasteht.
Bevor wir dann darüber in der zweiten Hälfte dann darüber reden, was man da tun kann, was so die Handlungsoptionen sind. Jürgen, du hast dich mit Sascha ein bisschen gestritten, aber hast so ein paar Gegenargumente aufgefahren. Was war denn deine Kernentgegnung?
Meine Kernüberraschung ist eigentlich ist die Überraschung, dass viele Leute so überrascht sind über das, was da passiert. Zum einen fand ich den Debattenbeitrag wichtig, weil er eine Diskussion anstoßen kann über das, was eigentlich mit dem Internet verbunden ist, in welcher Situation wir gesellschaftlich gerade sind. Fand es aber zum einen ein bisschen eintäuschend, zum anderen tatsächlich auch ein bisschen zu kurz gesprungen oder vielleicht auch nicht zu kurz gesprungen, vielleicht kam es noch nicht deutlich genug raus. Ahistorisch deswegen, weil zum einen die Internetentwicklung, was Sascha gerade beschrieben hat, als dass bestimmte Sachen nicht vorgesehen sind, dass bestimmte Verschlüsselungen gar nicht angelegt sind oder so. Wenn man sich historisch betrachtet, die Nerds, die am Anfang am Internet gearbeitet haben, konnten sich gar nicht vorstellen, was mit der Technik alles möglich ist an Überwachung und haben einfach schlicht und einfach nicht dran gedacht, da bestimmte Elemente vorzusehen. Das sagen sie heute teilweise selber, wenn man mit Windsurf redet oder Ähnlichem oder so, das sagt, da war keine Idee dran verschwendet. Auf der anderen Seite, ahistorisch, wollen wir das natürlich schon lange diskutieren. Wir diskutieren das, was möglich ist an Überwachung im Internet oder durch das Internet oder durch digitale Techniken ja jetzt seit mehreren Jahren, auch auf einer Ebene, in der es darum geht, dass tatsächlich sich, wie soll man sagen, Fraktionen des Staates herausbilden, die das gezielt nutzen und gezielt natürlich vorantreiben, was Sascha beschrieben hat als Zentralisierung.
Aber es ist doch ein Riesenunterschied, ob wir seit 20 Jahren sagen, es ist theoretisch möglich und denkbar und eigentlich sollten sie und müssten doch und es wäre doch nachvollziehbar und in ihrem Interesse und da haben wir doch mal Anzeichen gesehen. Wir haben jetzt Belege für nahezu alles und keiner dieser Belege ist bisher widerlegt worden.
Richtig. Das ist er nicht und das ist eigentlich auch der ganz spannende Punkt, denn wenn Sascha von sich selber sagt, er war in gewisser Weise naiv, wenn Jürgen jetzt gerade nochmal erwähnt, dass Windsurf zum Beispiel auch gesagt hat, in gewisser Weise waren sie naiv zu dem Zeitpunkt, dann hat das natürlich viel damit zu tun, dass niemand sich hat vorstellen können, dass irgendwer wirklich diese Mittel auch in die Hand nimmt, die dafür notwendig waren und auch, sind ja wirklich sehr teure Programme, anders kann man es nicht sagen, dass jemand wirklich diese Idee auch nur hat, dass sich das lohnen könnte, in dieser Form ein riesengroßes Netz über die verschiedensten Ebenen dessen, was wir Netz nennen, zu ziehen, um dann eben zu überwachen oder um zumindest die Möglichkeit zur Überwachung zu haben. Das muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen unterscheiden an der Stelle. Aber genau diese Naivität auf der einen Seite, dieses, was man sonst Nerds ja immer nachgesagt hat, dass sie besonders paranoid wären auf der anderen Seite, also dieses, dass wir uns da jetzt irgendwo dazwischen befinden, dass wir feststellen, huch, das, was die schlimmsten Befürchtungen von vielen waren, scheint jetzt Realität geworden zu sein. Das ist natürlich etwas, das ist neu in der Form und damit umzugehen, das lernen gerade auch Politiker erst, denen ja eh lange Zeit die Vorstellungskraft dafür fehlte, was dieses Netz überhaupt kann.
Sascha und dann Jürgen.
Ich möchte da nochmal anfügen, ich halte es für hochgefährlich, wenn sachkundige Leute jetzt so tun, als könne man nicht ernsthaft überrascht oder naiv oder enttäuscht gewesen sein. Wenn von ernstzunehmenden Fachleuten die Botschaft kommt, aber das war doch klar, dann ist das für mich eine klassische Beschwichtigung. Das bedeutet nichts anderes als, ja, wir wussten schon, dass da Millionen, wenn nicht milliardenfache Grundrechtsbrüche stattgefunden haben. Das wussten wir doch alles und wir haben nicht reagiert. Insofern, ich lasse mir gerne vorwerfen, dass ich naiv war, weil ich das selber geschrieben habe. Es ist für mich auch erstaunlich, dass ein Teil des Echos, auch ein Artikel, wo ich zugebe, naiv gewesen zu sein, mir vorwirft, naiv gewesen zu sein. Ist mir ja völlig absurd eigentlich. Aber gut, manche Leute ziehen ja Nektar aus den merkwürdigsten Dingen. Der für mich entscheidende Punkt ist, zum einen, was früher vermutet worden ist, ist jetzt bewiesen. Das ist der eine Punkt. Und dass zum zweiten Technologien da konzertiert worden sind, in einer Weise zusammengefügt worden sind, wie selbst Überwachungstheoretiker und Leute, die so an der Verschwörungstheorie dran waren, nicht für möglich gehalten hätten. Man muss ganz ernsthaft sagen, mehrere einzelne Technologien waren schon im Gespräch, waren theoretisch möglich, dass das in ein übergeordnetes System von verschiedenen Infrastrukturen eingebaut worden ist, dass das bis in die Schöpfung von einzelnen Technologien gegangen ist, dass zum Beispiel von den Diensten, das ist ja nicht nur die NSA, wir müssen ganz klar mal machen, das ist nicht ein NSA-Skandal, das ist ein Geheimdienstskandal, dass da zum Beispiel Gesetzesänderungen oder Gesetze aufgesetzt wurden, die genau darauf zielen. Ja? Zum Beispiel ist die Identifikationsnummer von Smartphones. Die wird quasi als Personal ID benutzt. Das ist die Zuordnung, die zu einzelnen Personen stattfindet. Es ist kein Zufall, warum in Großbritannien es verboten ist, die zu ändern in einem Smartphone. Das ist nicht Zufall, das ist Absicht. Und diese gesamte große Überwachungsstruktur, die Gesetze, die Kommunikation, also auch Agenda-Setting mit einschließt und die Technologie mit einschließt, dass die so umfassend und so wirkmächtig ist und mit so großer Wucht vorangetrieben wurde und mit so wenig Hemmung, sich um irgendeine Verfassung zu kümmern, das ist eine Überraschung. Und das ist auch für diejenigen eine Überraschung, die schon vorher wussten, dass man irgendeinen Algorithmus dann halt manchmal dienstags knacken kann.
Jürgen. Also ich stimme Sascha insofern zu, dass ich sage, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, das ist keine Überraschung, also und die Schultern zuckt und sagt, das war es halt jetzt, ne, dann das ist gefährlich. Das ist natürlich Quatsch, das geht so nicht. Die andere Sache ist aber natürlich, es ist zum einen keine neue Diskussion und man kann sagen, wenn wir jetzt keine Konsequenzen draus ziehen oder wenn wir nicht zumindest jetzt spätestens anfangen, uns grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, wie wir in welcher Gesellschaft wir leben wollen, um es mal ganz platt zu sagen, dann haben wir es nicht besser verdient. So. Fertig. Und deswegen finde ich dein Follow-up oder Saschas Follow-up im Spiegel Online, der Aufruf zum Kampf, finde ich fast das Wichtige, den wichtigeren Beitrag als den Artikel in der FAZ.
Was mir noch so durch den Kopf ging, ist, also das Internet ist kaputt. Da war dein Argument ja auch, ja, das ist jetzt die klassische Dual-Use-Diskussion. Da ist eine Technik und, oh Wunder, man kann sie zum Segen der Menschheit verwenden und man kann sie auch umkehren und für bösartige Dinge benutzen. Das wohnt vielen Techniken inne. Was ich dann aber dachte, ist, dass das Internet, ja, das ist so ist, eine Dual-Use-Geschichte, wahrscheinlich schon. Aber was man ja hier beobachtet ist, dass es, und das hat ja Morozov auch dann als Antwort in der FAZ auf Sascha geschrieben, da habe ich von dem Text habe ich nur ein Viertel verstanden, aber von dem Viertel war so die Aussage, ja, man betrachtet oder viele betrachten das Internet, wie andere den freien Markt betrachten, so als man muss den Markt nur freilassen, man muss das Internet nur machen lassen und dann wird das schon alles gut werden. Und wir haben jetzt festgestellt, wer auch immer, ob du das so siehst oder nicht, aber es funktioniert eben nicht. Und genau das ist der Punkt, dass ich denke, da ist diese Internetstruktur, die ist jetzt, was weiß ich, 40, 50 Jahre alt und wir stellen jetzt fest, oh, da gab es relativ wenig Regulierung und oh Wunder, es haben sich des Internets diejenigen bemächtigt, die Geld haben und die Macht haben. So, und da sitzen wir jetzt. Die Geheimdienste sitzen drauf und 4, 5 große Oligopole, Monopole haben sich sozusagen dieses wirtschaftlich unter die Nagel gerissen. Und jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagen muss, hey, meinetwegen Internet 3.0, wir müssen uns das zurückerobern. Wir müssen da Regeln einführen, Macht limitieren, kontrollieren, Kartelle zurückdrängen, etc., Technik neu definieren. Das ist ein riesen Sack voll Aufgaben, aber da stehen wir jetzt.
Nicht nur, dass wir da stehen, sondern ich glaube, wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht an dem Punkt, schon allein, weil gar nicht alle Dokumente ausgewertet sind. Es gab im Dezember kurz mal so eine Ansage, wir haben bis jetzt 1% der Dokumente ausgewertet bzw. veröffentlicht. Das ist ja ein Unterschied, aber das nehme ich jetzt mal als das Gleiche für die Öffentlichkeit. Und ich glaube, da wird noch eine ganze Menge kommen. Da wird noch Weiterentwicklungen kommen. Wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, ach, das ist also alles, jetzt überlegen wir mal ein Vorgehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass noch eine ganze Reihe von Dingen passieren, die noch viel deutlicher machen, wie groß das Ausmaß ist. Und da ist nämlich auch genau ein Kernproblem mit dieser Metaphorik Dual Use. Die hört sich für mich so ganz entspannt an. Es ist überhaupt nicht so, dass mir die fremd ist. Ich meine, ich habe im 2012 vor dem Späh-Skandal ein Buch geschrieben, Internet, Segen oder Fluch. Da ist ja quasi der Dual Use in den Titel eingebrannt. Wir setzen uns dann mit Katrin Passig, habe ich das geschrieben, aber auch auseinander mit der Problematik, der Begrifflichkeit Dual Use. Zum einen stimmt die für Technologie einfach nicht grundsätzlich. Ja, eine Landmine, die ist einfach, der kann ich einfach beim besten Willen kein
Dual-Use. Das heißt, viele Techniken wohnt die in.
Bei vielen Techniken könnte man denken, es sei so. Faktisch ist das eine Metapher. Und zwar eine Metapher, die durchaus problematisch ist, weil sie so diese schlechte Seite quasi automatisch anwesend sein lässt. Wenn ich eine andere
Metapher. Und gleichberechtigt daneben stehe.
Ja, wenn ich mir eine andere Metapher angucke, die zum Beispiel so wäre mit Wasser, ja, dann ist die gute Seite Wasser und die schlechte Seite ist Gift. Und ab einem bestimmten Mischungsverhältnis zwischen Wasser und Gift kann ich halt die ganze Brühe nicht mehr trinken. Ich kann nicht sagen, die eine Metapher ist besser als die andere, aber es sind beides Metaphern und die sind beide mit Vorsicht zu genießen, und zwar insbesondere, wenn man sich anguckt, wer klassischerweise die Dual-Use-Argumente bringt, das sind nämlich Waffenhersteller. Ja, das ist so, das Urargument des Waffenherstellers ist halt dieser Dual Use. Und da wäre ich dann halt immer ein bisschen vorsichtiger, ob ich mir wirklich solche Argumentationsschienen nehmen möchte.
Nein, also ich glaube, mit dem Dual Use Begriff kann man hier überhaupt nichts anfangen, denn sozusagen das Internet als solches als Dual Use zu klassifizieren, ist ziemlich für die Tonne, denn es ist wirklich
Multiple Use, milliardenfach
richtig,
Use
wäre das. Wir reden von einem, ja, von einer grundlegenden Übertragungsinstanz letzten Endes, anders kann man es nicht nennen. Spannend ist natürlich die Frage, wie viel ist Dual Use an dem, was dort eingesetzt wurde und wird und warum bestimmte Strukturen so sind? Gab es dafür wirklich einen zweiten Zweck? Und in der klassischen Dual Use Diskussion hast du immer die Frage, kannst du damit etwas Böses tun? Kannst du damit etwas Gutes tun? Kannst du mit Zentrifugen legal Uran anreichern oder kannst du mit Zentrifugen sozusagen auch illegal Uran anreichern? Das ist die klassische Dual-Use-Diskussion. Und bei diesen ganzen Programmen, um die es geht, und bei diesen ganzen Maßnahmen, um die es geht, die wir jetzt dank Edward Snowden in irgendeiner Form kennengelernt haben, da gibt es kein Dual-Use. Das ist in gewisser Weise alles nach US-Recht in irgendeiner Form legal, zumindest so etwas für diese Dienste zu entwickeln. Ob es anzuwenden legal ist, ist eine andere Frage. Aber es grundsätzlich erstmal zu entwickeln, ist legal für diese Dienste, für deren Zwecke. Das ist dieses Law Enforcement Zeugs nun mal. Das ist soweit legal. Würde es jetzt nach Iran geliefert aus den USA, wäre es nicht mehr legal. Dann wäre es eben dieser Dual Use Case im Sinne von, es gibt eine legale und eine illegale Nutzung. Aber das erstmal nur, um zu zeigen, dass diese Dual-Use-Geschichte per se nicht wirklich weiterträgt. Aber mich stört was anderes daran. Wir reden hier in dieser Runde gerade immer vom Internet. Nein, es ist nicht nur das Netz. Wir reden auch von den Devices. Wir reden tatsächlich von Operating-System-Ebene. Wir reden von der Betriebssystem-Ebene. All das ist korrumpiert. Wir reden auch von Maschinensteuerung. Das ist ein Gesamtset. Das ist nicht isoliert zu betrachten. Wir reden nicht nur vom Netz als solchem. Wir reden wirklich auch von den einzelnen
digitalen... Ja, dann lass uns doch, also das ist ja auch der Eindruck. Es ist einfach, hier ist ein, ein Lebensraum, in dem sich bestimmte Akteure tummeln und bestimmte Akteure sind völlig außer Rand und Band geraten. Und ohne Aussicht, ohne Kontrolle, schon seit mehreren Jahren, sind nicht dabei, sich dort irgendwie daneben zu benehmen, sondern haben sich so tief eingegraben, dass sie da so einfach nicht mehr von lassen wollen. Das hat man ja jetzt auch gesehen an dem, was Obama in seiner Rede so an Reformvorschlägen präsentiert hat. Das war nicht viel und ist weit davon entfernt, die wieder sozusagen den Deckel auf den Topf zu machen. Was machen wir jetzt damit?
Also um sich klarzumachen, um was es eigentlich geht, um welche Radikalität es eigentlich auch geht, da man sich nicht so in so Detailfragen verzetteln. Es ist tatsächlich auch so, dass natürlich mit den Enthüllungen des NSA herauskommt, wie weit der tiefe Staat schon getrieben worden ist. Das heißt, der tiefe Staat insofern, dass sich bestimmte Fraktionen des Staatsapparats die Macht übernehmen, ohne jeder und dabei jeder demokratischen Kontrolle unterzogen sind. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht mehr ein Problem, ob das Internet Dual Use ist oder sonst was. Das ist tatsächlich ein Problem, dass wir in einer Situation stehen, in einer Digitalisierung der Gesellschaft, wobei die Gesellschaft noch nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und auch die Staatsapparate da tatsächlich nicht irgendeiner Kontrolle unterlegen, wie das vorangetrieben wird. Das heißt, wir haben ein ganz grundsätzlich gesellschaftliches Problem, wo ich sage, dass Sascha da eine richtige Diskussion angestiegen ist. Aber eben das Problem ist, dass wir teilweise überhaupt nicht begreifen, wie radikal der Wandel ist, den wir gerade erfahren. Ich ziehe immer den Vergleich mit dem 19. Jahrhundert. Oder gestern in der FAZ hat Sascha Zuboff auch nochmal Edison zitiert, der Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, wir versuchen mit einer alten Weise, mit einer komplett neuen Zivilisation umzugehen, statt zu versuchen, diese Welt zu verändern. Und genau das ist der Punkt dabei. Das fand ich eigentlich den besten Beitrag zu der Debatte in den letzten Tagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die mit Mitteln umgeht, die sie noch gar nicht verstanden hat. Und die teilweise,
ja, die manche aber ja schon sehr,
die manche schon sehr gut verstanden haben, die aber eben nicht mehr der Kontrolle unterliegen der Gesellschaft. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, ja gut, das ist der Aufruf zum Kampf. Das heißt, das ist eine Frage, dass wir tatsächlich eine grundlegende Debatte führen, in welcher Gesellschaft leben wir, wie wollen wir sie verändern und wie gehen wir mit diesen Mitteln, um diese Gesellschaft plötzlich zur Verfügung zu
haben. Die Problematik ist, dass wir es zu tun haben mit einem unfassbar mächtigen, sehr, sehr reichen Apparat. Das ist ja, wie gesagt, nicht nur der NSA, sondern viele andere Geheimdienste auch. Aber wenn man sich jetzt mal herausgelöst den Hauptakteur amerikanische Dienste anschaut, dann gibt es eine Reihe von Punkten, die einem sehr große Sorgenfalten auf die Stirn treiben können. Zum Beispiel gibt es eine nachgewiesene, das ist keine Verschwörungstheorie, eine nachgewiesene Historie von Überwachungsapparaten, die Politik erpressen. Das hat mit Hoover angefangen und er hat Daten gesammelt über Politiker, delikate Daten, um sie beeinflussen zu können in ihren Entscheidungen nach seinem Gusto. Das ist über 40 Jahre lang passiert und nachgewiesen. Und jetzt haben wir einen Apparat, wo Snowden selbst gesagt hat, er könnte auch den Präsident der Vereinigten Staaten abhören. Jetzt haben wir einen Apparat, der wiederum Daten sammelt von allen, ganz offensichtlich von wirklich allen. Wo ist für die Leute, die dahinter stehen, die moralische Schranke, nicht auch delikate Daten zur Erreichung ihrer eigenen Ziele zu erreichen? Ich möchte das nicht als Verschwörungstheorie bezeichnen, sondern einfach nur als Extrapolation aus der nachweislich passierten Geschichte. Und wenn ich mir dann auch noch anschaue, dass Obama, bevor er Präsident geworden ist, sich durchaus in bürgerrechtlichen Fragen progressiv dargestellt hat und dass er jetzt da quasi so eine Art Schubumkehr hinsetzt, dann macht mir das eine Sorge. Dann zeigt das, dass eine politische Macht, wie auch immer sie zustande kommt, offensichtlich eine politische Macht in den Apparaten wohnt, die nicht zwingend demokratisch kontrolliert ist oder vielleicht sogar gar nicht demokratisch kontrolliert.
Also ich denke, mit der Bestandsaufnahme, da sind wir uns hier weitgehend einig und wir haben das auch nochmal deutlich gemacht. Die Frage ist jetzt ja, was man damit anfängt. Du hast Obama angesprochen und da kommt dann häufig der Hinweis, dass halt in dieser Logik, in dieser Sicherheitslogik, wenn man Politiker ist und vor die Alternative gestellt ist, sag mal, willst du diese Programme, so wie sie sind, weiterlaufen lassen? Oder willst du sie einstellen, beschränken, abschaffen und dir dann politisch ankreiden lassen müssen beim nächsten Attentat? Ja, das war doch ganz klar. Oder willst du dich von ein paar Bürgerrechtlern dafür anfeinden lassen, dass du diese Programme nicht einschränkst? Und dass die allermeisten, das meinte neulich noch mehr jemand von der New York Times, und der meint, nach all seinem, allem, was er so gehört und wie er so den Betrieb kennt, sagte, alle entscheiden sich dafür, diese Programme weiter im Wesentlichen weiterlaufen zu lassen, weil das einfach politisch attraktiver ist. Das ist die politische Überlebensstrategie und anders kommst du gar nicht klar.
Es wäre jetzt nicht ganz fair, alles nur auf Obama als Person zu schieben. Nee. Denn natürlich muss er mit seinem politischen Regelbetrieb in Washington irgendwie da zu Rande kommen. Und also deswegen, es wäre nicht nett, sozusagen dann zu sagen, es wäre nur Obama. Und wenn man sich anschaut,
wäre falsch. Also wäre von falsch. Nettigkeit möchte ich gut,
also auch
reden,
nicht, es wäre nicht nur nicht nett, es wäre auch falsch. Da hast du vollkommen recht, Sascha. Aber wenn man sich das dann anschaut, wie der Kongress zusammengesetzt ist, wie der Senat zusammengesetzt ist, das betrifft dann zumindest das No-Spy-Abkommen im weiteren Sinne. Also die Frage, wenn es ein richtiges völkerrechtliches Abkommen wäre, das dann müsste der Senat zustimmen und so
glaub
weiter.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das No-Spy-Abkommen ist an der mittleren Ebene der Geheimdienste gescheitert, weil die Nein gesagt haben.
Das ist, glaube ich, gar nicht so wirklich die Baustelle. Aber ein international verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag muss in den USA durch den Senat und dort wird er niemals hinkommen, aller Voraussicht
genau,
nach.
Weil da ein Apparat davor steht. Ich möchte da noch.
Da will ich mich gar nicht so sehr in der Exegese üben, aber die spannende Frage ist natürlich diese US-interne Debatte. Deutsche Politiker sagen momentan sehr, sehr gerne, wir hoffen darauf, dass in den USA dazugelernt wird oder auch gerade nach gestern. Wir sehen ja, dass dort ein Umdenken eingesetzt hat. Ich sehe das irgendwie nicht. Irgendwie bin ich da ein bisschen in meiner Wahrnehmung gestört, offensichtlich, denn da sehe ich in erster Linie, dass man marginale Konzessionen in irgendeiner Form macht, die sozusagen von Obama jetzt wahrscheinlich in seiner Situation intern in den USA auch nicht viel weitergehend sein könnten. Aber ich sehe nicht, dass dort ein grundsätzliches Umdenken, ein grundsätzliches, wir machen hier etwas, das falsch ist, gesehen würde. Und deswegen ist natürlich die spannende Frage, wie reagiert der Rest der Welt darauf? Und dann muss man natürlich auch sagen, der Rest der Welt ist nicht zwangsläufig weniger überwachungsfreundlich als die USA.
So, wolltest du noch was dazu sagen? Du hast irgendwie einen Finger gehoben. Moment,
verbal. Nein, also ich würde gerne diese Debatte ein bisschen ablösen von den Vereinigten Staaten. Ja. Deren innenpolitischen genau. Problematiken. Das führt, glaube ich, aus sehr vielen Gründen nicht weiter. Und einer davon ist, dass noch die letzte County-Wahl in Illinois von den Amerikanern für wichtiger gehalten wird als irgendwie die Bundeskanzlerwahl hier. Insofern auch mit einem gewissen Recht, also ich finde, möchte das gar nicht als Vorwurf formulieren, aber in den Vereinigten Staaten zählt halt Innenpolitik fast alles. Und sogar Außenpolitik wird als Innenpolitik betrachtet.
Insofern. Dann gucken wir uns mal die deutsche Szene an, weil das ist ja schon auch, also da stehen einem ja schon auch die Haare zu Berge. Wirklich diese Woche, die hat ja da so ein paar Sachen zutage gefördert, wo man eigentlich denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also angefangen mit diesem No-Spy-Abkommen, wo dann die Süddeutsche halt Beamte aus der Regierung zitiert mit den Worten, die Amerikaner haben uns belogen.
Da kann man auch BND-Beamte in dem Fall.
BND-Beamte, da kann man dann sagen, ja, okay, überrascht uns nicht, dass Geheimdienste lügen. Aber so offen hat man das dann auch selten gehört. Dann tritt der Landwirtschaftsminister, ehemalige Innenminister Friedrich im Interview auf und sagt, naja, er hätte Wichtigeres zu tun gehabt, als sich um diesen NSA-Abhörskandal zu kümmern.
Ja.
Also was ist das? Also, und dann,
also im Fall Friedrich muss man, glaube ich, eine Ausnahme machen. Der Mann, der ist so weit weg von allem, was man auch nur als Realität betrachten kann. Der müsste sich ja erst zum Totalversager hocharbeiten. Ja? Also ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der diese Person ernst nimmt. Und es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass aus reinem Frankenproporz überhaupt ins...
Du machst das jetzt, hat Seehofer gesagt.
Ich würde einfach so... Also Hans-Peter Friedrich muss man einfach ausklammern, so als quasi deutsche Föderalismus-Problematik betrachten und überhaupt nicht als jemanden, der so tat, als wäre er Innenminister gewesen.
Aber auch der Rest, der da überbleibt, wenn man ihn ausklammert.
Der Rest, der da überbleibt, gibt in die Details sogar fast ein bisschen Anlass zur Hoffnung.
Dann mal los.
Heute das Interview mit dem Messier in der FAZ.
Das habe ich auch noch nicht gelesen.
Das sagt einfach ganz offen auch die Frage, ja, wie wollen Sie eine Vorratsdatenspeicherung, wollen Sie einführen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Daten nicht missbraucht werden? Zuckt er die Schulter und sagt, wissen wir nicht.
Ja, aber das ist allgemein gerade ein Statement. Also ich meine, die Bundestagsdebatte vorgestern war sie, Mittwoch, zu eben der Frage No-Spy-Abkommen. Es ging wenig ums No-Spy-Abkommen, aber sehr stark um die NSA-Affäre insgesamt. Da hat man das gesehen. Also wenn sich ein Günther Krings hinstellt im Deutschen Bundestag und sagt, man müsse jetzt als Bundesregierung mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam daran arbeiten, nach Lösungen zu suchen. Das ist so ein Satz, den kannst du dir nur auf der Zunge zergehen lassen. Erstens, weil er von Günther Krings kommt, als neuen parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, und zweitens, weil es natürlich die Hilflosigkeit zeigt.
Ich hatte gerade angefangen zu sagen, es ist Hoffnungsschimmerchen gibt, und dann hat Jürgen da so dazwischen geschlagen mit einem Nicht-Hoffnungsschimmer, was ich auch schlimm finde. Aber wenn der neu gewählte Fraktionssprecher für die internationalen Beziehungen, also Philipp Missfelder, der eigentlich ein ziemlicher Transatlantiker ist und der eigentlich ein US-Fan war und ist, und der ist relativ dicht an der Kanzlerin dran ist, insofern, als dass er nie was sagen würde, was gegen Merkel gerichtet ist. Wenn der sehr scharfe und deutliche Worte findet gegenüber dem Gebaren der Vereinigten Staaten, dann ist das für mich zumindest ein Anzeichen, dass es in Teilen der Regierung, sagen wir mal, so eine gewisse Befremdung darüber gibt, wie man jetzt umgegangen ist mit den deutschen Beamten. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich glaube, dass es der Anfang sein könnte von etwas, was eine positive Wirkung hat. Und das wäre nämlich auf einer höheren Ebene, auf einer europäischen Ebene, zu schauen, wie kann man den Druck so weit erhöhen, auch mit Hilfe von wirtschaftlichen Folgeschäden, sag ich mal. Wie kann man den Druck so weit erhöhen durch Kündigung von Abkommen, durch meinetwegen Strafzölle, was? Da gibt es dann ganz viele Instrumente. Dass tatsächlich die einzige Kraft, die in den Vereinigten Staaten ernsthaft die Geheimdienste, sagen wir mal, in Unruhe versetzen könnte, nämlich die Wirtschaft, dass die angesprochen wird. Ich glaube, es ist natürlich nicht zu unterschätzen, dass dieser ganze Überwachungsapparat eine höchst kommerzielle Seite hat. Es ist ein Multimilliardenmarkt, und es ist das Schönste, was man sich als Unternehmen vorstellen kann. Ein Multimilliardenmarkt, der per se nicht kontrolliert werden darf, weil alles geheim ist. Viel besser geht's gar nicht. Man überprüft seine eigenen Instrumente und sagt, oh, das ist zwar schon sehr gut, aber eigentlich muss es doppelt so groß werden.
Aber genau da finde ich dich zu optimistisch. Also da würde ich sagen, das, was im Moment der deutschen Politik diskutiert wird als Druck auf die USA, wo selbst die Transatlantiker teilweise gaullistische Töne anschlagen, ist eher die Debatte darum, wie kriegen wir genau dieses Interesse, das Interesse des tiefen Staats und das ökonomische Interesse in deutsche oder europäische Hände. Das ist auch diese ganzen Vorschläge, die dann kamen, die im Rahmen dieser Schlagwort Deutschlandnetz kamen oder so. Wir können ja europäische Techniken entwickeln, wir können europäische Geräte entwickeln, wir können das alles innerhalb Europas oder Deutschlands machen. Das ist ja im Prinzip die Verlagerung dessen, was die NSA macht, auf einen europäischen Binnenmarkt, was ich erstmal nichts Positives abgewinnen kann, sondern im Prinzip nur die Verlagerung von einer transnationalen auf eine europäische Ebene.
Aber Jürgen, das ist ja auch naheliegend, denn sozusagen dieses Gefühl von wegen, vielleicht sind es Schweinehunde, aber es sind immerhin unsere Schweinehunde, das ist ja ein Klassiker der Politik. Also ich meine sozusagen, wenn du glaubst, dass sie in deinem eigenen Einflussbereich liegen, dann ist es für dich ja natürlich ein Fortschritt gegenüber einem Einflussbereich, in dem du keinen Zugriff hast. Aber wenn du dir das anguckst, diese gesamte Debatte mit den verschiedenen Sachen, die momentan diskutiert werden, wenn wir es durchdeklinieren würden jetzt an der Stelle, was ist denn momentan das, was im Raum steht? die Kündigung des Safe Harbor Abkommens, also des Abkommens darüber, dass überhaupt Daten europäischer Bürger in den USA verarbeitet werden dürfen von Privatfirmen. Das ist das eine, was im Angebot ist, sozusagen des Druckmittelkastens. Das zweite ist das SWIFT Abkommen, also das Abkommen über Bankdaten letzten Endes, dass das gekündigt werden sollte. Das dritte war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das Passagierdatenabkommen. Und das vierte, was so ein bisschen im Raum steht, aber schon zu weitgehend ist für die meisten Koalitionspolitiker zumindest, ist der Abbruch der Freihandelsabkommenverhandlungen. So, und wenn man sich anschaut, was davon ist denn ein wirkliches Druckmittel? Safe Harbor, ist das wirklich ein Druckmittel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei SWIFT muss ich klar sagen, Moment, es gibt dann keinen offiziellen Weg mehr, dass die Bankdaten, die, wie wir jetzt inzwischen wissen, höchstwahrscheinlich eh schon abgeschnorchelt werden, dass die auch offiziell in die USA wandern. Ähnliches gilt für die Passagierdaten. Also das ist ein bisschen skurril, diese Diskussion an der Stelle. Und das vierte wäre halt eben dieses Freihandelsabkommen, wo Europa ein vitales Eigeninteresse hat. Aber wenn denn momentan so gerne gesagt wird, wir müssen das Problem europäisch lösen, dann sagt mir keiner, wie du es mit Großbritannien lösen willst. Zuletzt war Mariano Rajoy, der spanische Ministerpräsident, in Washington bei Obama und hat danach gesagt, hey, Chaka, alles super, ich habe alle Fragen beantwortet. Gekriegt. Ich bin glücklich.
Also du siehst da kein Druckmittel?
Ich sehe da keinerlei wirkliche Druckmittel, es sei denn, du versuchst wirklich einen technologisch oder klassischen außenwirtschaftlichen Weg zu gehen. Auch das ist ja bereits reingeworfen worden als eine Möglichkeit. Beispielsweise Uhl sagt das sehr gerne, aber auch Hartmann von der SPD hat es dieser Tage gesagt nochmal. Die Frage, ob man nicht diesen Weg geht und sagt, von öffentlichen Ausschreibungen wird jeder ausgeschlossen, der nicht garantieren kann, dass Daten, die in diesem Rahmen verarbeitet werden, auch sicher sind vor dem Zugriff von Drittstaaten. So, und das heißt dann an der Stelle nichts anderes, als dass diese gesamten US-IT-Unternehmen automatisch rausfliegen. Dann musst du dich natürlich fragen, ob das dann wirklich ein technischer Fortschritt ist. Vielleicht schaffst du damit aber wirklich einen wirtschaftlichen Zweig in Deutschland, der dem Ganzen eine Art Gegenposition beziehen kann. So ist da zumindest die Denke da drin. Ob die richtig und klug ist, lasse ich mal dahingestellt.
Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf das, was Jürgen gerade gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es das Schlimmste wäre, aber das Zweitschlimmste mindestens, wenn man die amerikanischen Dienste und Technologien zur Überwachung einfach durch europäische ersetzen würde. Das wäre eine andere, aber eine ähnliche Katastrophe.
Du hättest wenigstens einen europäischen Grundrechtekatalog dafür.
Naja, Moment. Aber es gibt diese Diskussion ist ein bisschen kompliziert und schwierig. Ich habe ein paar, da gibt es noch einen Punkt, der mir vergleichsweise wichtig ist, wo ich noch nicht 100% entschieden bin und genau weiß, wo, was, wie. Es ist, sonst wissen ja immer alle alles genau, wie es lang geht. Es ist zum Beispiel der Punkt, wie man mit Geheimdiensten insgesamt umgeht. Es erscheint mir nicht so wahnsinnig sinnvoll in einer Welt, die ist wie die, in der wir sind, einfach zu sagen, alle Geheimdienste sofort weg, wir brauchen keine Geheimdienste mehr. Das erscheint mir so nicht besonders durchführbar, um es mal so auszudrücken. Was ich glaube, ist, dass wir diese Spionageabwehr vielleicht mal auf ein Level bringen müssen, dass man wenigstens nicht sich schämen muss, ja, und ich glaube, man muss sich für die Spionageabwehr in Deutschland schämen, wenn 10 Jahre Merkels Handy abgehört wird. Also da muss irgendetwas passieren, dass man nicht komplett sich ausgeliefert fühlt. Wie man darüber hinaus mit den Geheimdiensten umgeht, das ist für mich eine sehr komplizierte und eine komplexe Situation. Bisher war ich immer eher von der Position, dass man eine europäische Ebene stärken sollte, schon um die deutsche Ebene, die jetzt auch multiple versagt hat, zu schwächen. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ich habe das ein paar Mal so in den Raum geworfen, dass ich glaube, dass wir auf einer europäischen Ebene eine Stärkung brauchen. Aber dann wieder bin ich gerne bereit, darüber zu diskutieren, was ist denn der Ausweg? Was ist denn der Ausweg, wenn man als Teil der Geheimdienst oder der Nachrichtendienste oder des Staatsschutzes oder welche Methodik man da auch immer anwenden möchte, wenn man als Teil deren Aufgaben betrachtet, auch die eigene Bevölkerung vor dem Ausspähen fremder Dienste zu schützen? Und das ist für mich eine sehr wichtige Frage, weil es sehr offensichtlich ist, dass unsere Technologie, die wir benutzen, so weitgehend kontrolliert werden kann von irgendwem, von irgendwelchen fremden Mächten, dass wir da eine übergeordnete Schutzfunktion brauchen.
Nur um das jetzt nochmal einzuordnen. Also was Falk eben genannt hat, waren in meinen Augen so passiv, sage ich mal, destruktive Maßnahmen. Also wir kündigen Abkommen, wir ziehen uns daraus zurück, wir machen da nicht mehr mit. Der letzte Einwand, den Falk gebracht hat, der geht in die Richtung, die Sascha auch angekündigt hat. Also aktiv tätig zu werden, um beispielsweise die Ausschnüffelabwehr zu stärken und eben Technik per Default einzubauen, die Kommunikation deutscher oder europäischer Bürger schützt. Das ist auch ein Argument, was Jake Applebaum öfter bringt, ist zu sagen, nicht wir Bürger müssen uns darum kümmern, unser verfassungsmäßiges Grundrecht auf vertrauliche Kommunikation herzustellen durch Verschlüsselung, durch Tor, durch irgendwas, sondern es muss von der Regierung sichergestellt werden in Gesetzen, in Ausschreibungen, in Verordnungen, dass nur Technik angewandt wird und bezahlt wird und hier arbeiten darf, die halt bestimmte Anforderungen erfüllt. Und das geht in die Richtung, die Sascha gesagt hat.
Da braucht man eben auch Behörden, die das dann irgendwie durchsetzen. Ich glaube, ich habe im letzten halben Jahr 705 Kolumnen darüber geschrieben, wie katastrophal diese Geheimdienstmaschinerie sich selbstständig gemacht hat. Und ich habe auch immer geschrieben, dass die NSA nur die Spitze des Eisbergs ist. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, bis hin zum BND-Verfassungsschutz ohnehin. Da gibt es intensivste Zusammenarbeit, die es sehr schwierig macht zu sagen, wo hört denn NSA auf und fängt dann die Kooperation mit dem BND an. Das hat man, dafür gibt es auch Nachweise, da gibt es Datenübertragung noch und nöcher. Also die Frage für mich ist, wie schafft man es, wenn man es anstrebt, was ja noch nicht mal klar ist, aber wie schafft man es denn, eine Instanz, eine Behörde, ich habe die vereinfachend jetzt Geheimdienst genannt, aber das muss vielleicht, ist auch ein ungünstiges Wort, wie schafft man es, eine Behörde hinzubekommen, die als Aufgabe hat, Technologie so sicher wie möglich zu machen.
Na, das absolut gibt's doch sicher. Schon, das BSI, das ist genau dafür gedacht.
Naja, auch also aus dem BND rausgegründet.
Das ja, ist jetzt ein Spin-off, aber trotzdem, das BSI ist genau dafür eigentlich
gut, gedacht. Aber ihr merkt ja an eurer eigenen Diskussion, wo, was, wer herkommt. Man kann das nicht so leicht trennen. Ja? Und ich glaube, man kann das auch deswegen nicht so leicht trennen, weil die Trennschärfe von dem, was Aufgaben von Geheimdiensten international ist, dass die praktisch nicht mehr existent ist. Wenn ich mir das 100 Jahre zurück angucke, quasi so die ersten Geheimdienste, die auch so richtig global aggressiv angefangen haben zu operieren über so Einzelspionage hinaus, dann sehe ich, es gibt eine Entwicklung weg von dem Aufdecken von Staatsgeheimnissen hin zur Überwachung aller Bürger.
Genau.
Das bedeutet, die Geheimdienstaufgabe ist nicht mehr trennscharf und der Schutz dagegen, der ist für mich eine sehr relevante.
Ich mache nur eine Zwischenüberschrift, Jürgen, um das ein bisschen zusammenzufassen. Also es gibt diese passiven Maßnahmen, es gibt diese aktiven Maßnahmen. Um diese aktiven Maßnahmen wie Gesetze, bessere Techniken, Verschlüsselung in Verordnung einzuführen, braucht man eine klare Aufgabentrennung. Man muss Geheimdienste transparenter gestalten, besser kontrollieren können, um sagen zu können, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und Stellen zu definieren, an denen man eingreifen darf. Jetzt bist du dann.
Im Prinzip ist es das natürlich, was du beschrieben hast. Ich würde es nur ein bisschen anders formulieren. Es ist die Frage, ob man sich auf Verteidigung beschränkt. Das heißt, ich mal verschlüssel jetzt plötzlich, ich kämpfe gegen die Vorratsdatenspeicherung, die ja dann doch kommt und mache dann irgendwelche Kompromisse, weil bestimmte Speicherung dann doch geht oder nicht. Der andere Ansatz ist eben das, was man vielleicht als radikale Reaktion auf einen radikalen Wandel der Gesellschaft betrachten kann. Das heißt, zum einen ist es natürlich, was immer wieder angesprochen wird, Dezentralisierung des Netzes, die nicht unbedingt nur staatliche Behörden übertragen wird. Dass du eben weg von den zentralen Knoten gehst erstmal. Und das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe des Staates. Das andere ist, dass du einfach die Institutionen, die den tiefen Staat ausmacht, abschaffst.
Nämlich?
Beendest. Die Geheimdienste abschaffen, zum Beispiel. Ne? Fertig. Der BND und Verfassungsschutz haben uns den NSU-Skandal eingebracht. Sie haben uns eingebrockt, dass sie nicht auf die NSA reagieren können, beziehungsweise mit ihr zusammenarbeiten. Was wollen wir mit denen? Haut sie weg. Die sind kein Schutz für uns. Naja, sondern sie sind auch nicht dazu in der Lage. Sie sind doch, nein, ich also, sage,
lass wenn mal ganz diese kurz
radikalen, die radikalen Veränderungen, die wir erleben und die radikalen von mir aus Kränkungen, die wir auch erleben. Max Weber hat Anfang des 19. Jahrhunderts von der Entzauberung der Welt gesprochen. Das erleben wir jetzt gerade wieder. Die erfordern natürlich, denke ich, auch radikale Maßnahmen. Und nicht nur dahingehend, dass wir sagen, wir verschützen uns jetzt vor irgendwas, sondern wir müssen grundlegende Veränderungen in dieser Gesellschaft erreichen.
Da wäre ich strukturell erstmal total dabei. Also im Verfassungsschutz, der hat immer so viel Schaden angerichtet. Da wäre irgendwie, wenn man Pappaufsteller in die Ämter gesetzt hätte, dann wäre weniger Schaden entstanden. Definitiv. Ich glaube auch, dass der BND in Teilen als eine Art Filiale der NSA fungiert hat. Insofern habe ich wenig Schmerzen, wenn man fordert, die beiden abzuschaffen. Was ich aber glaube, ist, dass wir entweder auf deutscher oder auf europäischer Ebene, da bin ich völlig diskussionsbereit, eben eine solche Abwehr brauchen. Die müssen wir unter eine radikale demokratische Kontrolle stellen. Die braucht eine Behörde vorgesetzt, die A, unabhängig arbeitet und die B, so gut ausgestattet ist mit Personal, mit Know-how und mit Geld, dass sie überhaupt in der Lage ist, technologisch zu prüfen, was da vor sich geht. Das ist nämlich nämlich auch nochmal ein Punkt. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist seit 30 Jahren, seit 40 Jahren das Gleiche. Die kriegen irgendwelche Ausdrucke und die Möglichkeiten der Geheimdienste haben sich exponentiell vergrößert. Will sagen, ich habe überhaupt keinen Schmerz, wenn man die alle abschafft und alle in die Tonne tritt, die Dienste. Ich will aber und ich glaube aber, dass wir auf irgendeiner Ebene, ich kann mir vorstellen, eine europäische, ich kann mir auch eine deutsche vorstellen, auf irgendeiner Ebene eine Art Abwehr brauchen. Und diese Abwehr, ich habe schon ein paar Mal gefordert, wir brauchen eine europäische Stärkung der europäischen Geheimdienste. Da ist vielleicht Geheimdienste ein bisschen das falsche Wort. Wir brauchen eine europäische Spionageabwehr oder eine deutsche Spionageabwehr. Ich glaube, man kann nicht so tun, als könnte man erstmal alle Dienste abschaffen und dann nichts an deren Stelle.
Aber das geht wir haben so eine Institution, also in rudimentärer Ausprägung, ne? Das, was das BSI auf deutscher Ebene ist, ist im Prinzip die ENISA auf europäischer Ebene.
Wenn auch mit deutlicherem Geheimdienstbezug wieder.
Ja, die man natürlich entsprechend ausstatten könnte und natürlich auch unter Kontrolle des EU-Parlaments stellen könnte, zum Beispiel. Das wäre so ein Ansatz, den man verfolgen kann.
Aber der Punkt ist doch auch, Christian Schöcker hat ja Spiegel Online hat auch mal einen Kommentar geschrieben, in dem er halt das Wort, was mir bisher noch nicht so aufgefallen war, dazu eingeführt hat, nämlich ein digitales Wettrüsten und nichts anderes läuft es hinaus. Die haben die NSA, wir müssen aufrüsten, jeder muss investieren und das wird jedes Land an. China macht das sowieso schon. Also es wird so eine Art digitales Wettrüsten geben. Aber die Frage
Da möchte ich widersprechen. Also das ist für mich auch die kalten Kriegsvergleiche. Die sind für mich nicht klug. Und warum? Weil für mich Rüstung immer etwas von Angriffswaffen mitbringt. Und ich glaube, dass man in dem Bereich der digitalen Methodik sehr gut zwischen Schutz und Angriff unterscheiden kann. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, das zu unterscheiden. Ja, das macht ja auch einen Teil von diesem Narrativ aus, dass die NSA jetzt gerade versucht, nach vorne zu bringen. Aktive Verteidigung. Das ist natürlich der totale Quatsch. Das ist ein radikaler und hinterhältiger und gemeiner Angriff, den sie erfahren. Und sie möchten es so ein bisschen verkappen als Verteidigung. Ich sehe einen Unterschied dazwischen, zwischen dem Schutz und Verteidigung und würde nicht sagen, nein, wir lassen das alles weg, sonst gibt es ein Wettrüsten. Mhm. Weil das ist für mich dann wiederum blauäugig und naiv.
Okay, aber bleiben wir mal es gibt nur zwei Aspekte, die mir noch im Kopf rumgehen. Das eine ist so das zurückgegangene Vertrauen in den Staat, in die Politik, in der Lage zu sein, das irgendwie durchzusetzen. Das ist das eine. Und das zweite, was sind denn so die konkreten Maßnahmen, die man machen könnte, wenn es heißt, wir müssen irgendwie aktiv uns verteidigen, wir müssen das Netz dezentralisieren, wenn du die Telekom fragst, dann heißt das ja, wir machen ein Schlandnet oder wir machen E-Post. Das ist ja nicht die Antwort auf die Frage.
Nee, auf keinen Fall. Man muss ein bisschen dort differenzieren oder eigentlich muss man sehr stark dort differenzieren. Ja? Was wir faktisch im Moment haben, ist ein US-Schlandnet. Das ist einfach so. Da kann man sich auf den Kopf stellen, wenn Leute sagen, Schlandnet, und da würde ich auf jede Veränderung des Internet beziehen, was häufig getan wird, dann halte ich das für fatal. Natürlich muss man über einen Ausbau der Infrastruktur des Internets reden. Eine Dezentralisierung ist ein Ausbau der Infrastruktur.
Ja, Dezentralisierung heißt einfach schon mal mehr Server außerhalb der USA.
Es ist gar nicht so trennscharf definiert, was jetzt genau ein großer Knotenpunkt im Netz ist. Aber wenn ich mir die größten angucke, dann habe ich da 38 Stück weltweit. Wahnsinnig wenig. Und wenn die kontrolliert werden, dann kannst du den kompletten Traffic kontrollieren. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Knotenpunkte. Das ist ein Ansatzpunkt, wo das Internet nicht so dezentral ist, wie viele Leute glauben. Ein weiterer Ansatzpunkt ist zum Beispiel, dass das Prinzip, was wir benutzen als Wegweiser, das DNS-System, dass das ziemlich zentralisiert aufgebaut war und dass es jetzt mit so ein paar Hilfstechnologien versucht wurde, so leicht anzudezentralisieren. Aber das ist noch immer nicht wirkmächtig genug, um nicht eine sehr große Kontrolle zu ermöglichen. Wir haben das zum Beispiel in diesem berühmten Domain-Searcher, also diese Beschlagnahme von Domains erlebt, dass das gar nicht so dezentral ist, wie man immer glaubt. Auf einmal ist die Domain weg und du bist dann noch zu erreichen unter irgendeiner IP-Adresse, aber spätestens mit IPv6 kannst du das komplett in der Pfeife rauchen, jetzt kannst du ja nicht mehr in den Browser eintragen. Also das nur nebenbei. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie können wir die Infrastruktur so verbessern, dass sie dezentraler, weniger angreifbar und offener wird. Und dass da ganz viele Leute wie die Telekom Vorstellungen haben, die in eine radikale Kommerzialisierung sind, die Netzneutralität abschaffen, die auch eine totale Katastrophe sind. Das stimmt zwar, aber ich glaube, es gibt andere Wege der Stärkung der Dezentralität, die eben diese Gefahr nicht beinhalten.
Da bin ich also relativ auch optimistisch, weil was für mich einer der überraschendsten Elemente in diesem ganzen NSA-Skandal ist, dass die IETF plötzlich ein politisches Bewusstsein entdeckt, dass sie sich jahrzehntelang haben sie sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, auch nur irgendeine politische Diskussion zu führen und plötzlich sagen sie, nee, Moment, das geht nicht. Wir müssen uns überlegen, welche politischen Konsequenzen die Techniken haben, die wir da standardisieren. Und das ist ein Element, wo ich sage, gut, okay, gut, Hut ab, das ist irgendwie ein Hoffnungsschimmer, den ich dann habe. Dass es nämlich sowohl technische wie politische Antworten auf diese ganzen Sachen gibt. Technische Antworten, die eben eine Dezentralisierung sowohl auf Protokoll- wie auf Hardware-Ebene bedeuten. Das heißt nicht nur den DeCix in Deutschland, sondern eben ganz viele andere Knoten. Oder auch, dass man irgendwie schaut, dass eben nicht alles über das TAT-14 geht, wo der britische Geheimdienst jederzeit alles abgreifen kann. Und eben auch auf Protokollebene, wie gesagt, dass die Protokolle selber schon eine bestimmte Dezentralisierung auch oder Schutz vorsehen.
Auf der Ebene der Provider auf dem ersten Level, genau, quasi. Ja. Das sind weltweit ungefähr 5, die da die Musik spielen. Und wenn 5 Firmen praktisch fast alle Inhalte durch ihre Netze leiten, das ist schon vergleichsweise zentralisiert. Das kann man nicht anders sagen.
Und auf der anderen Seite muss es natürlich eben politische Antworten auf diesen radikalen Wandel geben, den wir erleben, der nicht eben meiner Ansicht nach nicht eben in den Institutionen sich vollziehen kann, die gerade für den NSA-Skandal verantwortlich sind, sondern da müssen dann unter Umständen auch neue Institutionen her, wie die jetzt im Einzelnen aussehen auch mögen.
Also wir haben jetzt so verschiedene Aspekte beschrieben. Viele davon sind nationale Fragen. Also in den USA gibt es diese Diskussion über zu denselben Themen, die wir hier beschrieben haben. Mehr Transparenz bei den Geheimdiensten, eine Abschaffung der Geheimdienste wird da sicherlich nicht breit diskutiert werden. Mehr Kontrolle ist zumindest in der Diskussion. In Deutschland haben wir diese Diskussion, mehr politische und demokratische Kontrolle der Geheimdienste, mehr Geld für vernünftige, sichere Techniken zur Abwehr von Spionage. Da gibt es dann noch den europäischen Kontext. Aber trotzdem, gerade wenn es um sowas auch geht wie Dezentralisierung des Internets, sind das vielleicht auch nationale Fragen, wo nationale Politik noch relativ viel ausrichten kann. Aber dennoch läuft es ja am Ende auf so eine internationale Frage hinaus. Ja, und da wird ja manchmal die Parallele gezogen zu dieser Öko-Klimaschutz-Debatte. Also du hast in den 80er Jahren haben die ersten Freaks mitgekriegt, hier läuft was schief, wenn wir so weitermachen, dann verglüht uns hier die Welt. Heute sind wir dabei und es ist einfach ein irre langer Prozess mit wahnsinnigen Zeiträumen und wahnsinnig viel Reibungsverlusten. Steht uns auch sowas bevor, dass wir quasi die nächsten 50 Jahre damit zubringen, um irgendwie ein demokratisches, transparenteres, dezentraleres, ja, sagen wir mal, Layer in unserer Wirklichkeit zu schaffen, in dem nicht so ein paar verrückte Geheimdienste und Riesenunternehmen Amok laufen?
Ja, das ist mit Sicherheit etwas, was wir in der Form sehen werden. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die NSA-Affäre in gewisser Weise das Ozonloch der Klimadebatte war. Also, da kann man sagen, das ist so halbwegs zumindest.
Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Metaphern.
Aber man kann halt natürlich dann auch davon ausgehen, dass danach eine grundsätzliche Klimawandeldebatte folgen wird und die Frage des Anstiegs des Meeresspiegels, was eine andere Debatte als die rund um das Ozonloch war oder das Waldsterben oder Ähnliches. Also wenn du dir das so überlegst, natürlich wird das ein sehr, sehr langer Prozess werden und er wird viele auch Irrungen und Wirrungen haben. Gar keine Frage. Aber wenn denn sozusagen es wirklich diese Bewegung geben sollte, die ich momentan nicht wirklich sehe, die sagt, wir haben dort ein Ziel und das ist jetzt nicht Umwelt, sondern sagen wir mal Digitallebensschutz. Lebensschutz klingt auch eher böse. Egal. Also diese Richtung, wenn man sagt, wir wollen auch digital schön leben können und das auch ohne dabei beobachtet zu werden.
Das hilft nicht, glaube ich, wenn man das immer auf digital
bezieht. Nee, das glaube ich nicht. Wie auch immer. Also wenn du sagst, ich habe da ein Ziel und dieses Ziel will ich erreichen, dann ist das ein sehr, sehr langer Prozess, weil du natürlich genau diese Sachen international auch wirst verhandeln müssen. Du kannst national bestimmte Wege gehen, einschlagen. Du kannst natürlich bestimmte Dinge verändern. In der nationalen Politik heißt das in erster Linie, dass sich die Politik auch mit dem Problem abfinden wird müssen, dass wenn eine Schutztechnologie wirksam ist, sie eben nicht nur gegen die anderen wirksam ist, sondern auch gegen die eigenen Schnüffelnasen. Das ist etwas, was bis heute bei vielen von den Herrschaften nicht angekommen ist. Wirksamer Schutz ist nun mal nicht nur gegen die NSA, sondern dann auf jeden Fall auch gegen den BND. Also diese Geschichten, da wird noch viel zu lernen sein. Und wir sehen auch gerade in der Debatte sehr stark, wie lange Politik geschlafen hat und wie wenig sie eigentlich wusste, worum es jetzt an der Stelle
geht. Da möchte ich heftig widersprechen. Das habe ich in meinem Debattenartikel nämlich auch schon getan. Zu einem Zeitpunkt, wo sich irgendwie so Netzleute noch gefreut haben, dass endlich mal ein Politiker auf Twitter war oder Obama es getwittert hat, haben die Geheimdienste Geheimdienste das Internet schon 100-mal ernster genommen als all die Leute, die seit 1934 bloggen. Ja?
Also rede ich nicht von den Geheimdiensten,
sondern von der Politik. Ja, richtig. Und die Politik hat natürlich die Entscheidung getroffen, einfach Milliardenbeträge in die Überwachung des Internets zu stecken, zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, dass die Politik das Netz noch gar nicht ernst nimmt. Ja,
also ich möchte ein bisschen trotzdem vielleicht.
Naja, das ist für mich zweitrangig, aber ich glaube, das Ernstnehmen des Netzes ist nicht mehr wirklich das Problem. Es gibt unterschiedliche Interpretationen darüber, was wo wie dort zu tun ist. Aber was für mich der wesentliche Faktor daran ist, ist zu sehen, wir sind einen Schritt weiter. Wenn man das aus der Gemeinde, aus der Sicht dieser Netzleute betrachtet, dann sind wir zurückgeworfen worden bei unserem Kampf für ein freies, offenes und sicheres Internet. Ja, und zwar deutlich. Sicher ist nicht das, was wir dachten, so, wenn man im Internet unterwegs war. Und ich fürchte, das ist auch Teil meiner Kränkung. Ich fürchte, es ist ein Kampf, bei dem man nicht ankommt. Es ist ein fortwährender Kampf. Man muss halt immer weitermachen, man muss immer weitermachen. Es ist nicht, dass es irgendwann erreicht ist, sondern es sind ganz kleine Schritte. Irgendwann merkt man, huch, wir haben uns ein bisschen verbessert, aber auf dem Weg dorthin wird es wahnsinnig viele Enttäuschungen geben. Es wird wieder Rückschritte geben. Es wird noch schlimmer werden. Und das ist der Grund, warum ich am Ende meines Textes aufgerufen habe, dass wir ein neues digitales Narrativ brauchen, eine Erzählung, die diese Enttäuschung wieder auffangen kann, die mehr Leute mitnimmt, die so ein bisschen das Internet nicht erscheinen lässt als reine Überwachungshölle, wo wir jetzt in den letzten 6 Monaten drüber debattiert haben. Ich glaube, wir brauchen, um uns für so einen fortwährenden Kampf zu wappnen, brauchen wir eine positive Digitalerzählung.
Genau, und die ist aber nicht in Sicht. Und
die muss entwickelt werden.
Genau, aber
das ist ja nicht leicht.
Und der Punkt ist ja auch, diesen Wandel, also sozialen Wandel zu verstetigen, bedeutet ja auch, Institutionen zu gründen. Und wenn man das einmal geschafft hat, solche Institutionen ins Leben zu rufen, dann ist, glaube ich, Rückschritt schwerer so. Aber der Punkt, um das überhaupt anzustoßen, ist ja in der Demokratie, dass du öffentlichen Druck hast, dass du genug Leute hast, dass Rot-Schwarz fürchten muss, nicht wiedergewählt zu werden, weil sie bestimmte Dinge von dieser Agenda nicht abgearbeitet haben.
Die wollen doch beide als Rot-Schwarz gar nicht wiedergewählt werden.
Der Punkt ist nur, ist das irgendwie in Sicht? Also ich meine, wir haben vor der Sendung über dieses Politbarometer hier gesprochen, was ich jetzt nochmal habe. Da war die Frage, Anti-Spionage-Abkommen, wenn die USA ablehnen, dann Zusammenarbeit generell einschränken, sozusagen. Also wenn die USA die Zusammenarbeit für so ein Anti-Spionage-Abkommen ablehnen, ob man da die Zusammenarbeit generell einschränken soll als Deutschland. Und da haben 57% der Leute geantwortet, nein, soll man auf keinen Fall einschränken, die Zusammenarbeit. Und ja, haben 37% gesagt.
Hört sich erstmal entsetzlich an, aber das sind wahrscheinlich die Antwortgebenden intelligenter als die Fragesteller, weil natürlich ist das Quatsch oder so, deswegen alle Kommunikation einzustellen.
Ja, völlig abgesehen davon, ich meine, wir leben ja in so einer Umfragerepublik. Ja. Wenn man jetzt gefragt hätte, in 1789, wie viel Prozent der Bevölkerung findet einen Sturm auf die Bastille sinnvoll, dann wäre es überraschend, wenn das mehr als 10 gewesen wäre.
Aber wer soll denn die Bastille stürmen hier?
Nein, Moment, das ist doch nur eine Metapher, Philipp, ich bitte dich.
Aber wir haben schon
kannst du nicht alles wörtlich nehmen, was ich sage. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass für mich erstmal diese Umfragen maximal eine Art Tendenz der Haltung wiedergeben. Und auch dann, das hat Jürgen richtig gesagt, muss man noch schauen, wie das im Einzelnen aussieht. In den meisten Fällen sind die Fragen so gestellt, dass es schwierig fällt, wirklich seine exakte Meinung wiederzugeben, so eine Ja-Nein-Frage. Es gibt halt in diesem Bereich sehr viel mehr Grauwerte, als die meisten Leute wahrhaben wollen.
Aber sag mal nochmal zum Schluss in den letzten Minuten, das ist ja dann schon nochmal interessant. Du sagst, ein neues Narrativ für das Internet und wir brauchen definitiv mehr Leute, die, sagen wir mal, das fordern, was wir hier skizziert haben. Jetzt ist immer so im Netz gerade so die Debatte, interessiert es die Leute sind desinteressiert, sagen die einen, die anderen sagen nein, das ist schon relativ viel, das groß, das Interesse, da täuscht ihr euch. Tatsache ist, so wahnsinnig groß ist der Druck nicht, hier was zu ändern. Was muss passieren, damit es einen öffentlichen Druck gibt, der tatsächlich zu Änderungen führt?
Ich finde nicht, dass der Druck klein ist, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein Narrativ, was auch übrigens den Geheimdiensten wahnsinnig gut in den Kram passt, verdächtig gut in den Kram passt, immer zu sagen, das regt die Leute ja gar nicht auf. Insofern würde ich sagen, es gibt ein wachsendes Unwohlsein, es gibt ein Unbehagen und dieses Unbehagen wird sich weiter kumulieren und dann ist es natürlich so, dass einzelne Sachen wie Merkels Handy abgehört, dieses Unbehagen weiter steigern. Ich habe keine Sorge, dass da nicht noch Sachen rauskommen, die problematisch sind. Insofern glaube ich, es ist nicht richtig, immer zu sagen, es interessiert doch keinen. Ich glaube eher, es gibt ein Unbehagen, das ist noch am Anfang.
Es ist erst diffus, ein halbes Jahr. Es materialisiert sich
erst ein halbes Jahr. Und wenn das Verständnis, was alles wie abgeschnorchelt wird und was das für Folgen hat, einfach zum Beispiel, dass Drohnen 6000 Leute umgebracht haben, ist eine direkte Folge der Auswertung von Metadaten, kann man belegen, dass solche Folgen stattfinden, die ja nicht nur Deutschland betreffen, sondern das ganze, die ganze Welt, dann wird vielleicht irgendwann auch die Erkenntnis in die Bevölkerung sickern, dass das schon problematisch ist und dass man nicht sagen kann, ach, ob die uns jetzt da abschnorcheln oder nicht, ist doch egal.
Was ich als Problem empfinde, ist, dass nachdem sich die ganzen Debatten der Netzeuphoriker gegen die Netzapokalyptiker eigentlich inzwischen erledigt haben, inzwischen es in der öffentlichen Wahrnehmung eher so erstmal als negativ formuliert wird. Das heißt, es ist alles so schlimm, die NSA hört alles ab, Datenschutz ist irgendwie eine Katastrophe und so. Damit erzeugst du keinen Sturm auf die Bastille. Der Sturm auf die Bastille ist deswegen geklappt, weil der Versuch, es grundlegend zu ändern, dahinter stand. Das heißt, du brauchst auch irgendwo ein Ziel, wo du sagst oder so, ich bin nicht die ganze Zeit auf dem Rückzug und verteidige mich gegen alles Böse, sondern ich habe ein Ziel, um das positiv zu wenden. Das heißt, die Gesellschaft in meine Richtung, in das, was ich von der Gesellschaft erwarte, zu entwickeln. Und das ist ein Narrativ, denke ich, wo das Internet eine große Rolle spielen muss, wird und das dann auch natürlich entsprechend seine Wirkung zeigt.
Ich brauche noch mal 15 Sekunden.
Ja, die hast du aber nicht mehr.
Gut, ich muss ehrlich sagen, es ist auf einer Metaebene, aber ich halte es für eine Katastrophe, dass gerade wenn man über Technologie und Gesellschaft am dringendsten sprechen müsste, sowas wie der CT-Talk abgeschafft wird. Das ist eine so lächerliche Veranstaltung. Ich finde es peinlich und beschämend von den Verantwortlichen. Und ich hätte gern, dass das weitergeführt wird. Dafür zahle ich, und genau dafür zahle ich, meine GZ oder wie immer sie jetzt auch heißt.
Besser hätte ich es nicht formulieren können. Ich danke fürs Zuhören. Falk Steiner fürs Kommen, Sascha Lobo fürs Kommen, Jürgen Kuri fürs Kommen. Mein Name ist Philipp Banse. Das war der letzte CT Online Talk auf D-Radio Wissen. Vielleicht hören wir uns an anderer Stelle wieder. Uns hat es großen Spaß gemacht. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche eine angeregte Debatte und tschüss.